Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Der Podcast, der zeigt, wie Wissen Neues schafft.
Willkommen zu unserer heutigen Vertiefung. Diesmal schauen wir uns Forschung an, die ja eigentlich selbst wieder neue Forschung anregen soll. Oder zumindest sollte. Es geht um eine Frage, die viele umtreibt, gerade seit der Legalisierung auch bei uns in Deutschland. Erhöht Cannabis vielleicht das Krebsrisiko? Da gibt es jetzt eine neue Publikation, die auf einen Zusammenhang hindeutet. Okay, packen wir das mal aus. Was genau wurde da untersucht?
Ja, also die Studie, die ist 2025 in Academia Oncology erschienen, dazu sage ich später noch kurz was, die hat im Grunde eine Hypothese geprüft. Nämlich, gibt es einen Zusammenhang zwischen der Zunahme von Brustkrebs bei jungen Frauen, so zwischen 20 und 34, und Hodenkrebs bei jungen Männern, also 15 bis 39 in den USA? Und auf der anderen Seite der Welle der Cannabis-Legalisierung dort.
Ah, verstehe. Also ein Vergleich zwischen legalisiert und nicht legalisiert.
Genau. Die Forscher haben Krebsregisterdaten aus den USA, aber auch aus Kanada, für die Jahre 2000-2019 analysiert und dann eben verglichen, wie sich die Krebsraten in US-Staaten mit Cannabis-Legalisierung im Vergleich zu Staaten ohne Legalisierung entwickelt haben.
Spannender Ansatz. Und was kam raus? Gibt es da wirklich so klare Unterschiede?
Ja, die gibt es. Der Unterschied ist statistisch signifikant und die Korrelation, also dieser Zusammenhang, der ist schon auffällig stark.
Okay.
Sowohl Brustkrebs bei jungen Frauen als auch Hodenkrebs bei jungen Männern haben in den Staaten, die legalisiert hatten, deutlich stärker zugenommen.
Deutlich stärker heißt?
Naja, um mal eine Zahl zu nennen, Brustkrebs stieg um 26% in legalisierenden Staaten gegenüber 17% in nicht legalisierenden. Bei Hodenkrebs waren es 24% versus 14%. Also schon ein merklicher Unterschied. Die jährliche Zuwachsrate war in den legalisierenden Staaten signifikant höher und die statistische Korrelation zwischen der Anzahl der Staaten, die legalisiert haben, und der Krebshäufigkeit war extrem hoch. Also fast ein perfekter Zusammenhang in den Zahlen Pearsons A bei 0,95.
Krass, 0,95, das ist ja fast 1:1.
Genau. Und interessant ist auch der Blick rüber nach Kanada. Die haben ja früher und landesweit legalisiert. Und dort, da waren die Anstiegsraten für beide Krebsarten sogar noch höher als im US-Durchschnitt der legalisierenden Staaten. Brustkrebs plus 35%, Hodenkrebs plus 83% über den Zeitraum 2000 bis 2019.
Wow, okay, das sind wirklich deutliche Zahlen. Aber klar, der erste Gedanke ist ja, gibt es da nicht vielleicht andere Ursachen? Man denkt sofort an Alkohol, vielleicht Ernährung, Fettleibigkeit. Wurde sowas berücksichtigt?
Das haben die Autoren versucht, ja. Zumindest auf der Ebene der Bundesstaaten. Mit Alkoholkonsum hat sich da kein signifikanter Zusammenhang gezeigt.
Ah ja.
Und bei Fettleibigkeit war es sogar eher umgekehrt. Die Prävalenz, also die Häufigkeit von Fettleibigkeit, war in den legalisierenden Staaten tendenziell sogar niedriger.
Ah, interessant.
Das macht Fettleibigkeit als alleinige Erklärung für diesen beobachteten Krebsanstieg also eher unwahrscheinlich.
Okay, verstehe.
Was aber auch stark korrelierte, und das ist spannend, war die über die Jahre gestiegene THC-Potenz, also die Stärke des Cannabis, gemessen in beschlagnahmten Proben.
Aha.
Auch da gab es eine sehr hohe Korrelation mit beiden Krebsarten. Wieder Pearsons A bei 0,85 bzw. 0,94.
Das ist ja fast so stark wie die Korrelation mit der Legalisierung selbst.
Genau. Und beim Brustkrebs fehlt noch was auf. Der Anstieg war besonders stark bei hormonrezeptornegativen Tumoren. Die kennt man oft als triple-negativ.
Die sind ja oft aggressiver, oder?
Richtig. Die gelten oft als aggressiver und haben weniger Behandlungsoptionen. Und dieser Anstieg war eben in den legalisierenden Staaten besonders ausgeprägt. Und dann gibt es noch einen zeitlichen Aspekt. Die Krebserkrankungen treten oft in einem Alter auf, das sagen wir mal so 5 bis 15 Jahre nach dem Alter liegt, in dem Cannabiskonsumstörungen am häufigsten sind. Also so zwischen 15 und 24.
Puh, das klingt jetzt alles zusammengenommen schon nach einem sehr, sehr starken Zusammenhang. Man ist ja fast versucht, da direkt zu sagen, okay, Cannabis verursacht Krebs. Aber ich nehme an, ganz so einfach ist es wissenschaftlich dann doch nicht.
Genau das ist der springende Punkt. Und das betonen die Autoren auch selbst ganz klar. Die Studie zeigt Korrelationen, statistische Zusammenhänge, Muster in den Daten.
Okay.
Das ist aber noch kein Beweis für eine direkte Ursache-Wirkungsbeziehung, also dass Cannabis den Krebs verursacht.
Verstehe.
Es könnte ja andere Faktoren geben, die man nicht erfasst hat. Faktoren, die vielleicht sowohl die Entscheidung zur Legalisierung beeinflussen, als auch die Krebsraten.
Zum Beispiel?
Naja, ganz unterschiedliche Dinge. Individuelle Konsummuster, wie viel, wie oft, wie lange konsumiert jemand, das weiß man aus diesen Daten nicht. Genetische Veranlagungen. Andere Lebensstiländerungen, die vielleicht mit der Legalisierung einhergehen. Die Autoren nennen diese Limitationen ihrer Studie, die ja auf Bevölkerungsebene arbeitet, auch explizit. Und sie sagen ganz klar, wir brauchen dringend mehr Forschung.
Welche Art von Forschung?
Vor allem im Labor. Also Untersuchungen, die klären können, ob und wie Bestandteile von Cannabis krebserregend wirken könnten. Also den Mechanismus aufklären.
Verstanden. Also, fassen wir mal zusammen. Die Studie liefert schon irgendwie beunruhigende Hinweise möglicher Zusammenhang zwischen Cannabis-Legalisierung, steigender THC-Potenz und eben mehr Brust- und Hodenkrebs bei jungen Leuten in Nordamerika.
Genau. Hinweise.
Aber der Beweis, dass Cannabis die Ursache ist, der steht eben noch aus. Es ist eine Korrelation, kein Kausalzusammenhang bisher.
Richtig. Es ist eine wichtige Studie, weil sie Fragen aufwirft und auf ein potenzielles Problem hinweist, das weiter untersucht werden muss.
Das führt natürlich zu einer Frage, über die du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mal nachdenken kannst. Wenn Produkte, die vielleicht Risiken bergen und seien sie noch nicht vollständig geklärt, immer leichter verfügbar werden und vielleicht auch noch potenter, wie gehen wir dann damit um? Als Gesellschaft, aber auch jeder für sich. Gerade wenn es um den Schutz von jungen Menschen geht.
Ja, eine wichtige Frage. Und zum Abschluss vielleicht noch die versprochene Einordnung zur Publikation selbst. Sie ist ja in Academia Oncology erschienen.
Genau.
Das muss man wissen. Das Journal gehört zu einer Reihe von Open Access Zeitschriften, die von academia.edu betrieben werden.
Academia.edu klingt ja erstmal nach Universität.
Ja, aber Vorsicht, trotz der .edu-Endung im Namen ist das eine kommerzielle Plattform, also ein Unternehmen. Keine amerikanische Bildungseinrichtung im klassischen Sinne.
Ach so, okay. Gut zu wissen.
Das Journal selbst ist auch noch recht neu, erscheint jetzt erst im zweiten Jahrgang. Deswegen ist es auch noch nicht in den großen medizinischen Datenbanken wie PubMed gelistet. Aber, und das ist wichtig, es gibt einen Fachbeirat und die Artikel durchlaufen ein Peer-Review-Verfahren. Das heißt, sie werden von anderen Fachleuten begutachtet.
Immerhin.
Und der Artikel ist Open Access. Also frei zugänglich für jeden. Man kann ihn also selbst nachlesen.
Alles klar. Danke für die Einordnung und die spannenden Einblicke. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Vertiefung. Bis zum nächsten Mal.
Das war der Podcast Wissenschaft. Aktuelles aus der Forschung. Danke für das Zuhören und bis zum nächsten Mal.